Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich nochmals, mir ist es einfach wichtig, darum in der Regel möchte ich es nochmal betonen, bevor wir jetzt zum Text gehen, dass die Offenbarung im Endeffekt biblisch gesehen sich selber vorstellt im ersten Kapitel, das haben wir ja studiert, und ich denke, es ist von letzter Bedeutung, dass es zuerst um eine Offenbarung Jesu Christi geht. Das heißt, in der Offenbarung geht es nicht, wie man immer wieder betont hat, zuerst um die Endzeit. Das ist ein Effekt. Das heißt, Gott will zuerst sein Sohn uns offenbaren, und zwar in einer Art und Weise, dass jeder von uns mal Jesus so begegnen kann, dass er dieses Tor der Buße, diese zwei Kapitel der Sendschreiber, Kapitel 2 und 3, durchschreitet, um dann ein freies Herz hat, um die Endzeitabläufe zu verstehen. Und Gott sagt uns immer nur das, auch in diesen Endzeitabläufen, was wir wissen müssen, um zu bestehen, das heißt, um zu überwinden. Das ist ein Buch zur Zurüstung. Was ganz wichtig ist, die Offenbarung ist im Gegensatz zu den Briefen des Paulus nichts Neues. Sondern der Paulus sagt, er hat in laut Kolosser 1, 25 folgende, ab 23 fängt schon an, er hat von Gott den Auftrag bekommen, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Das heißt, der Paulus schließt die Offenbarung ab. Und das, was beim Johannes steht, das ist nichts Neues. Sondern die Bilder der Offenbarung, das ist ja das Geheimnisvolle, sind in der Regel alle alttestamentlich. Wir müssen nur das alttestamentliche Bild suchen, einsetzen und es ist plötzlich genauso wie ein Lehrbrief. Vollständig verständlich und ohne Probleme. Wir haben ja am Anfang schon mal ein bisschen reinguckt, wo man gesehen hat, die Auflistung dieser Bilder. Und ich möchte es auch betonen, weil wir heute wieder auf so ein Bild stoßen. Und wir stoßen heute auf ein doppeltes Bild. Wir stoßen heute auf das Bild des Leuchters aus dem Sacharja 4. Und Sacharja 4 sagt ganz klar, was das ist. Und gleichzeitig stoßen wir dann auf die zwei Ölbäume. Und die wiederum hat eine zentrale Funktion in Offenbarung 11. In der Mitte dieser dreieinhalb Jahre. Das heißt, biblisch betrachtet muss uns einfach klar sein, wir brauchen gar keine große Anstrengung, keine Techniken, keine Tricks. Wir müssen nur in der Bibel selber suchen und diese Entschlüsselungen einsetzen, dann haben wir im Prinzip was gebraucht. Und heute in dem Teil, ich lese nochmals ab Vers 9, wir haben es ja das letzte Mal betrachtet, eben unsere Stellung der Drangsal gegenüber, unsere Stellung zum Reich Gottes, unsere Stellung dem Ausharren gegenüber, dass das was ganz Wesentliches ist. Und Gott betont es in der Offenbarung so stark, um uns Verstand zu geben, geistliches Verständnis. Und das Verständnis, das wir das letzte Mal draußen genommen haben, das war eindeutig. Wir Kinder Gottes können nie sein wie diese Welt. Das brennt uns Gott hier ein von Anfang an. Er sagt hier, du gehörst zum Reich. Und in dem Moment, wie du zum Reich gehörst, gehörst du zum Herr Jesus. Und in dem Moment, wie du zum Herr Jesus gehörst, gehörst du zu der Drangsal. Und in dem Moment, wie du zu der Drangsal gehörst, gehörst du zum Ausharren. Das ist eine logische Kette, die können wir nicht ändern. Wir werden nie sein wie diese Welt. Wir werden immer Drangsal haben. Wir werden immer unterbleiben müssen. Wir werden immer Außenseiter sein in dieser Welt. Das ist normal, weil wir zum Reich gehören. Wir haben ja gesehen, das Reich Gottes ist mir nochmals wichtig, dass wir das nochmal wiederholen, bevor wir einsteigen. Wir haben ja gesehen, wie das Reich Gottes in exakt vier verschiedenen Erscheinungsformen bis zum Ende da ist. Wie es im Alten Testament nur verheißen war, da gab es kein Reich Gottes. Wie der Herr Jesus sagt, es wird kommen, so dass ihr sehen werdet. Das war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die erste Stufe, nur die Verheißung des Reiches Gottes. Die zweite Stufe, da sind wir alle drin. Das Reich Gottes ist laut Lukas 17 inwendig in uns. Das heißt, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist das Reich Gottes inwendig in uns. Christus in uns, der König wohnt in uns. Dann die dritte Stufe, nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu vom Ölberg, ist das Reich Gottes sichtbar auf dieser Erde, für jeden sichtbar. Wenn nämlich der Jesus als König und Messias in Jerusalem die Weltgeschicke lenken wird. Und dann die vierte Erscheinungsform, das ist ja die, von der mir immer ausgeht, das ist dann die endgültige Form im Himmel, wenn wir im Himmel sind, und zwar im neuen Jerusalem, im Zentrum des Himmels. Die neue Welt wird abgestuft sein. Neues Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde. Also drei gestuft und dann daneben die böse Seite, nämlich die Hölle. Das heißt, Wir müssen uns bewusst sein, wir sind jetzt in der Erscheinungsform 2, wo das Reich Gottes inwendig in uns ist. Und bis das Dreier hervorbricht, die dritte Erscheinungsform, brauchen wir bestimmte Zurüstung, eine bestimmte Stellung, eine bestimmte Haltung, bestimmte Erkenntnisse und vor allem viel Gnade. Das ist das, was die Bibel hier ja sagt, um nämlich die dritte Erscheinungsform und für uns ganz speziell, weil unsere Hoffnung ist himmlisch, die vierte zu erreichen. Es geht darum, mit dieser Zurüstung des Heiligen Geistes, die wir in uns haben, durchzukommen, dass wir die Wiederkunft Jesu Christi erhobenen Hauptes erleben. Gut, und vor dem Hintergrund schreibt Johannes, ich Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Drangsal und am Reich und am Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Das war unser letzter Part, wo man nochmal gesehen hat, dass es, so wie es auch in der Einleitung steht, um den Herr Jesus geht, ums Wort Gottes. Und dann immer wieder, was du sagst. Also dann die Dinge ausdrücklich, die Gott zeigen wollte. Ich weiß nicht, wie viel Auslegung oder Offenbarung zu Hause. Ich lese sie nicht, weil es sinnlos ist. Und zwar, weil jeder versucht hat, einen lückenlosen Fahrplan aufzustellen. Das geht nicht, weil Gott uns nur das gezeigt hat, was er uns zeigen wollte. Und er hat nur das gezeigt, was der Johannes sehen durfte und teilweise hat er uns mitgeteilt, was er hören durfte. Aber es ist immer die Zielsetzung, das, was wir benötigen. Es steht nirgends, hier hast du lückenlos die Endzeit. Sondern es ist etwas, was wir brauchen. Und so, und jetzt steht drei und sagt, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Soweit. Wenn man jetzt Auslegungen liest, dann wird manchmal behauptet, wenn hier der Johannes sagt, dass er am Tag des Herrn gewesen wäre, dann sagt man, es war ein Sonntag. Ist aber die Auslegung schon Haare herbeizogen. Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, weil ich finde, diese Auslegung nirgends, die ist, ich sage mal, kirchlich, traditionell, kirchengeschichtlich. Sondern er sagt hier zuerst was ganz Einfaches. Er sagt, dieser Johannes, der ein Bruder ist, ein Mitgenosse, wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass er ein Teilhaber in dem Fall ist, dass er wesensmäßig Anteil hat und jeder, der gläubig ist, hat wesensmäßig Anteil. Das ist auch der Grund, was uns verbindet. Und dass er dann eben Drangsal hat und dass er dann Unterbleibe haben muss, weil er zum Reich gehört. Und jetzt sagt er, in dieser Funktion, das heißt, ist seine Leibesfunktion, er war jetzt ein Teil des Leibes Jesu Christi, der im restlichen Leib hier etwas Gutes tun durfte, nämlich die Offenbarung zu schreiben. Er war der Bischof oder der Vorsteher oder der Führer der Gemeinde in Ephesus, der dann verbannt wurde auf Patmos, auf die Insel, die ist 90 Kilometer ungefähr schräg gegenüber im Wasser drin. Ein sehr kahles Island. Da war er in der Verbannung. Er ist der Einzige, der kein Märtyrertod gestorben ist. Das ist auch interessant. Das ist der Einzige, der überlebt hat. Der zwar der Kelch des Leidens trinken musste, aber nicht bis zur bitteren Neige wieder her, bis zum Tod. Und zwar, er durfte als Einziger das alles überleben. Und jetzt gibt ihm Gott, das ist schon der letzte Zeuge. Das macht ja manchmal Überlebende. Also das heißt, überleben die siegreiche Feldherr hat es früher gemacht, dass wenn sie 10 Gefangene hatten, dass sie 9 umgebracht haben und einen leben ließen, den haben sie dann zurückgeschickt, dass er die Botschaft bringt. So ähnlich ist der Johannes. Er ist der Einzige, der diese 10 römische Verfolgungen überlebt hat. Er ist der Einzige, der überleben durfte und als Zeuge, und das sagt er ja, dass er hier der ist, dem Gott das alles anvertraut hat, gibt er uns jetzt eine Botschaft. Jetzt ist interessant, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Und jetzt sieht man Johannes selber, was los ist. Also er sagt, ich war im Geist am Tag des Herrn. Und das im Geist, das ist eine Konstruktion, die wir im Deutschen nicht so haben. Das heißt, die griechische Präposition en, das heißt in, die bedeutet viel mehr wie bei uns. Und zwar, die steht immer im Dativ. Und der Dativ ist in der Regel so eine Konstruktion auch, wie soll ich das nennen? Da kannst du ausdrücken, wo es örtlich geschieht, oder du kannst auch ausdrücken, durch was es geschieht. Also man muss jetzt hier nicht übersetzen, ich war im Geist, sondern man kann ja sagen, durch den Geist war er am Tag des Herrn. Das heißt, da ist eine Geisteswirkung geschehen. Jetzt beginnt praktisch seine überregionale Schau. Jetzt beginnt sein Blick durch den Heiligen Geist hinein in die Geschichte. Jetzt beginnt praktisch auch sein Blick. Und jetzt kommt ja das große Rätsel, das alle gerätselt haben. Wann fängt denn die Offenbarung an? Sind es nur die letzten 7 Jahre, die uns gar nichts mehr angehen? Das ist nur theoretisch ab Kapitel 4. Manche haben gesagt, nee, das ist die Kirchengeschichte von der Gemeinde Jesu, von Beginn bis zum Schluss. Da gibt es zig Auslegungen. Aber er sagt es ja hier. Wir wollen nicht immer überlegen. Er sagt, ich war durch den Geist im Tag des Herrn. Das heißt, es geht um den Tag des Herrn. Und damit komprimiert sich die Offenbarung. Also sie schrumpft zusammen auf eine relativ kleine Epoche. Das heißt, es geht um den Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist nicht ein Tag, sondern ist ein Titel, das ist eine Periode der Kirchengeschichte. Das ist die letzte Zeit. Und um dem nachzugehen, müssen wir einfach mal gucken. Apostelgeschichte 2, Vers 20. Ich habe jetzt ausdrücklich, habe mich ganz eng an den Text gehalten und habe nicht den Tag Jesu Christi, ich habe keine Vermischung vorgenommen, sondern habe wirklich nur, wo der Tag des Herrn nochmal genannt wird, habe ich es aufgelistet. Apostelgeschichte 2, 20. Vielleicht lesen wir schon ab 19. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Guckt, und jetzt ist so, wenn man der Bibel wirklich nur glaubt und dieses menschliche Zeug weglässt, dann ist alles logisch. Die Offenbarung beginnt in der Darstellung der Endzeitabläufe in Offenbarung 6. Da kommen die apokalyptischen Reiter. Und wenn man jetzt das einmal in Ruhe liest, dann finden wir genau das, was hier über den Tag des Herrn geschrieben steht, finden wir in Offenbarung 6 abgewandelt. Das heißt, wir haben hier praktisch die Inhaltsergabe, wo er sagt, der Tag des Herrn, das ist das, was ab Offenbarung 6 praktisch beschrieben wird, das ist diese Periode. Und es ist dazu jetzt stückelsweise, man muss immer wieder die Stücke zusammensetzen. Das ist wie ein Mosaiksteinchen, wo es dann heißt, ihr Berge fallet auf uns und diese ganze Sache. Also man muss alles zusammensetzen. Es steht nirgends in einem Stück, ich sag's mal, in Prosa runtergeschrieben, so und so ist es. So, man muss jetzt sagen, da ist ein Stückchen. Dann guckt man in Offenbarung 6 ein Stückchen. Dann guckt, wo er schreit, ihr Berge fallet auf uns. Man sieht das alles, wie das sich stückhaft zusammensetzt. Aber wir kommen ja drauf, wenn man in 6 geht. Mir ist bloß wichtig, die Bibel sagt, der Tag des Herrn ist diese Periode, auch diese Gerichtsperiode Gottes. Das sind eigentlich die Gerichte. Und wenn man dann 1. Thessaloniker 5, Vers 2 sieht, die exaktische Beschreibung drin drücken ist und des Tages des Herrn, wo es nichts Vergleichbares gibt, dann sagt er, und zwar wieder Kontext, Textzusammenhang. Er beginnt in Kapitel 4, Vers 13 und zeigt die Entrückung der Gemeinde. Jetzt erklärt er und sagt, Kapitel 5, 1, von den Zeiten und Zeitpunkten, da steht im Griechischen Chronos und Kairos, diese zwei berühmten Wörter. Zuerst steht Chronos und dann steht Kairos. Also die laufende Zeit und das fallbeilartige Eingreifen Gottes, der Kairos Gottes, sein Eingreifen. Von den Zeiten und Zeitpunkten braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Also wieder der gleiche Gedanke. Der Tag des Herrn ist dieses Umfeld um die Wiederkunft Jesu Christi, um die Entrückung rum. Da gehören die Gerichte dazu, da gehört aber auch der Rest dazu. Das ist dieser ganze Ablauf. Das ist die nähere Endzeit, die wir hier haben. Dann 2. Thessalonicher 2, 2. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern, oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Und dann erklärt er und sagt, es muss zuerst der Antichrist kommen, es muss alles laufen. Das heißt, es gehört alles zu diesem großen Umfeld dazu. Und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es betrifft einfach eine nähere Endzeitperiode. Aber man kann nicht davor ausgehen, das, was die gesagt hat, die hat gesagt, der Johannes war am Sonntag, wo er die Offenbarung bekommen hat. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir ist das völlig egal, ob das ein Sonntag war oder ein Samstag. Es hat auch keinerlei Bedeutung. Das hätte Gott so nicht geschrieben. Sondern wenn er ausdrücklich betont, es war im Geist, am Tag des Herrn, und dann hat er es gesehen, dann hat es eine Bedeutung, diese Epoche, die er gesehen hat. Ich denke, das ist ganz wichtig. Damit wird die Offenbarung schon nicht mehr so geheimnisvoll. Jetzt wird es schon ein bisschen dünner von der Aussage her. Und zwar, was jetzt ist, das heißt, er darf etwas sehen. Er darf geistlich die Zukunft sehen. Jetzt kommt halt etwas, das ist erschütternd. Der Lieblingsjünger Jesu, der von Gott her insgesamt 5 Schriftstücke anvertraut bekommen hat, Johannes Evangelium, 3 Briefe und die Offenbarung. Der Mann, der Gott hier wirklich als Werkzeug gedient hat, der Herr Jesus war schon im nächsten Stand menschlich von allen. Und dieser Mann hört plötzlich eine gewaltige Stimme, wie die Stimme einer Posaune. Das heißt, er wird angeredet aus der Transzendenz, aus der himmlischen Welt. Und jetzt kommt eigentlich das Erschütternde. Wir sehen nachher, es geht um den Herr Jesus und um den Leuchter, um die Gemeinde. Es geht letztendlich um geistliche Dinge und er wird angeredet und dann heißt, hinter mir hörte er eine Stimme. Also hinter sich. Das ist das Drama. Das heißt, er hat hier eindeutig dem Herr Jesus gegenüber und auch der Gemeinde gegenüber eine falsche Stellung. Das heißt, und das war ja das, was wir das letzte Mal gesehen hatten, dass diese Trübsal, ob wir können noch so entschieden sein, noch so gläubig sein, noch so sehr mal Jesus dienen wollen, diese elende Endzeit wird bewirken, dass wir aufgerieben werden. Und es wird uns dasselbe passieren, darum beschreibt es ja Gott so minutiös. Es wird uns das Gleiche passieren, wir werden, ohne dass wir es wollen, durch den Druck, den wir von links, von rechts, von hinten, von vorne, von alle Seiten kriegen, wird der Teufel versuchen, uns Gläubige in eine Stellung zu manövrieren, dass wir nicht mehr, so wie es die Bibel sagt, von Angesicht zu Angesicht dem Herrn Jesus gegenübersteht und so in sein Bild verwandelt werden und so ein reiner Kanal sein können. Er versucht das Gleiche zu machen, wie beim Johannes. Eine gewisse Zermürbung, Erschütterung, Beeinflussung, sodass dann der Gläubige, ohne dass er es will, das wollte doch der Johannes nicht, dem Herrn Jesus gegenüber eine Haltung einnimmt, dass er ihm der Rücken zudreht. Und was interessant ist, er dreht der Rücken nicht nur dem Herrn Jesus zu, sondern auch der Gemeinde. Das heißt, die Endzeit wird eine sehr schwierige Zeit sein. Da wird es vor allem um die Person Jesu und um die Frage der Gemeinde gehen. Was ist Gemeinde Jesu? Und hier ist der Kampf und du siehst beim Johannes, er hat leider die falsche Haltung. Wir werden das dann sehen, wenn er mal Jesus gegenübertritt, wenn der Herr mit ihm handelt. Und was will der Herr? Das Interessante ist, ich greife jetzt einmal vor, was dann am Schluss passiert von dem Kapitel, dass der Herr Jesus ihn dann wieder vor sich hat, Auge in Auge, und dann legt er die Hand auf. Ist brutal. Handauflegung ist Identifikation in der Bibel. Dann legt er die Hand auf, macht er wieder zu seinem Werkzeug, bringt ihn in die richtige Stellung, und dann kommt sein Auftrag. Und das genau ist das Ziel von dem Buch. Dass wir Gläubige trotz diesem Endzeitdruck die richtige Haltung einnehmen, dem Herrn Jesus gegenüber, dass er wieder die Hand auf uns legen kann, uns rekrutieren kann und dass wir wieder mitgehen können. Und Gott zeigt uns dasselbe in dieser Endzeit. Also ich zum Beispiel bin persönlich schon überzeugt, dass ein Teil von deiner ganzen Siegelgerichte schon lang läuft. Das ist Ansichtssache. Ich werde das ja untersuchen von der Bibel her. Aber was ich vorher gesagt habe, ob das jetzt wirklich diese Periode betrifft, wir müssen das ja beweisen noch im Lauf dieses Bibelstudiums, so Gott will. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass diese Dinge bereits teilweise geschehen, in der Wurzel. Manche Dinge geschehen nämlich nicht chronologisch, sondern parallel, wurzelmäßig. Aber ganz wichtig ist mir, es geht um die Stellung des Gläubigen dem Herrn Jesus gegenüber. Es geht auch um die Frage der Gemeinde. Und das Schlimme ist, dieser Druck, diese verdrehte Art, das ist keine Sünde, sondern es ist Kampf. Das möchte ich betonen, es geht nicht um Sünde. Es geht hier um Kampf, der kann sündhaft werden. Ich sage es nochmal, auch der entschiedene Gläubige, der wirklich im Herrn dienen will, kriegt hier Probleme. Und das will er uns beibringen. Und dann nachher sehen wir ganz genau, was der Herr ihm sagt, was er mit ihm macht, wie man dann ins Tor der Buße einsteigt, wo man dann sich selber wiedererkennen kann, was man für eine Stellung vor Gott hat, was Gott zu diesen Stellungen sagt. Sagt, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Er lobt Gemeinde unendlich, wir sehen das nachher. Und gleichzeitig kommt ein Schluss. Ich sage es mal, ein messerstichartiger Vorwurf, der das Ganze, was davor geschehen ist, praktisch relativiert. Wir werden es noch sehen, wenn man die Sendschreibe sieht. Und da siehst du auch die tiefste Schade in der Endzeit. Und du siehst vor allem etwas, wo der Teufel bei uns allen ansetzen wird. Und wenn wir das wissen, dann werden wir diese Endzeit anders angehen. Aber hier ist eindeutig erst hinter ihm. Vers 11. Die sprach, diese Stimme, ich bin das A und das O. Also ich bin dafür, dass man das sich gewöhnt, dass man sagt Alpha und Omega. Wenn man es in Deutsch übersetzen müsste, äquivalent, das heißt genau gleich, dann müssen wir übersetzen, ich bin das A und das Z. Das ist mit der ersten und der letzten Buchstabe vom griechischen Alphabet. Das heißt Alpha und Omega, der erste und der letzte. Jetzt kommt schon ein Problem. Es ist vermischt. Der Herr Jesus ist die einzige Offenbarung Gottes des Vaters in diesem Universum. Und es ist jetzt so, jetzt tritt der Herr Jesus unter anderem auf, auch als der Vertreter des Vaters. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, A und O ist nur der Herr Jesus. Das kann man nicht sagen. Das wird generell auf Gott bezogen. Und wenn wir das jetzt angucken, es gibt insgesamt 4 Stellen, wo dieser Titel benutzt wird, Offenbarung 1,8. Das hatten wir ja. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und das war der Vater, das haben wir gesehen, das haben wir untersucht und bewiesen. Jetzt gehe ich davon aus, dass hier auch der Vater redet. Und zwar, dass der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist zum Johannes redet und ihm praktisch etwas tut, ein Dienst. Dass Gott der Vater ihm beibringt, du hast die falsche Stellung zu der entscheidenden Person, die dich durchbringen wird, nämlich zu meinem Sohn. Und dann nämlich, als die Stimme redet, und die Bibel sagt nicht, dass die Stimme Jesu ist, das ist interessant, wir müssen wirklich das lesen, was da steht, dann dreht er sich rum. Und in dem Moment, wie er sich rumdreht, dann sieht er der Herr und dann sieht er die Gemeinde. Wenn man weitergeht, man sieht also, wie Gott der Vater zum Sohn zieht, auch bei Gläubigen, und sie, ich sage mal, ausrichtet. Technisch würde man sagen, sie justiert, neu einstellt. Das brauchen wir von Zeit zu Zeit. Offenbarung 21,6. Und der auf dem Thron saß, sprach, sie, ich mache alles neu. Laut Offenbarung, Schluss der Vater wiederum. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet? Das heißt, wir haben es hier mit dem Vater zu tun, der seinen Sohn uns offenbart. Und wo gibt es das? Das gibt es auf dem Berg der Verklärung, am Berg Tabor, wo Gott der Vater der Narrheit der Jünger wehren muss. Wo der Petrus ist, der ja wirklich nicht ganz unextrem war, wo der beginnen will, Hütte zu bauen. Wo Gott der Vater, das ist die einzige Bibelstelle, die es überhaupt gibt, am Petrus das Wort abschneidet. Es gibt nirgends in der Bibel, wo Gott jemand ins Wort fällt. Und hier haben wir das Gleiche wieder. Hier greift Gott ein und sagt, ihr Gläubigen, in dieser Endzeit gibt es ein Problem. Der Teufel wird euch in eurer Haltung wegdrehen, dass selbst ein Jünger, der Lieblingssinger Jesu, der Johannes, in der falschen Stellung war. Und jetzt redet Gott mit gewaltiger Stimme. Und in dem Moment, das ist auch interessant, wie Gott durch den Heiligen Geist redet, wen sieht man dann? 2 Dinge. Als Person, nur jemand, nämlich der Herr Jesus. Wenn Gott der Vater redet, siehst du Jesus allein. Aber gleichzeitig zeigt er nicht nur das Haupt, sondern das, was zu dem Christus dazugehört, sein Leib, nämlich die Gemeinde. Und das will Gott, dass wir zu der Gemeinde, zum Leib Jesu Christi und vor allem zu seinem Sohn, zum Haupt der Gemeinde, die richtige Stellung haben. Offenbarung 22,13. Da sagt er wieder, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Jetzt steht er vor, sieh, ich komme bald. Jetzt ist die Frage, ob jetzt nicht der Herr Jesus am Schluss der Offenbarung wiederum als einzige Offenbarung des Vaters auftritt. Und dass dann sich das Alpha und das Omega auf ihn bezieht. Ich würde einfach vorschlagen, um des Bibelstudiums willen, wir studieren es immer nur im Kontext, wir werden es immer nur im direkten Zusammenhang feststellen und dann sagen, jetzt ist der Sohn oder jetzt ist der Vater gemeint. Bei erster und letzter ist es viel einfacher, das werden wir dann sehen. Gut, aber mir ist hier wichtig, nochmals, er ist im Geist. Das heißt, der Heilige Geist wirkt. Er nimmt ihn hinein in diese Periode des Tages des Herrn, des Endes. Und Gott, der Vater, redet mit einer gewaltigen Stimme zu ihm und zeigt ihm, es geht um meinen Sohn. Das ist von letzter Bedeutung. Das heißt, jetzt fängt Gott an, einzugreifen für diese Gemeinde. Und jetzt lässt er praktisch die Offenbarung schreiben. Er sagt zu ihm, was du siehst. Also ich möchte nochmal ausdrücklich betonen. Es ist nur das, was der Johannes gesehen hat. Und das ist das, was er aufschreiben soll. Und das ist nur ein Teil, ein Segment. Was du siehst. Und das, was er sieht, das ist das, was Gott ihm zeigen wollte. Es heißt ja am Anfang, das ist auch interessant, in Kapitel 1, Vers 2, er hat das geschrieben, alles, was er sah. Also nochmals, dass wir da keine falsche Idee haben, dass wir ein ganz genauer Fahrplan kriegen. Wir kriegen das, was Gott zeigen wollte. Und schreibe es in ein Buch. Und das ist wunderbar. Ich habe es euch aufgeschrieben, das brauchen wir jetzt nicht studieren. Er hat nur hier nochmal deutlich gemacht, schreibe es in ein Buch. Die Methode Gottes ist das Buch. In die islamischen Länder sagt man teilweise zu den Christen, oder zumindest in den halbislamischen Ländern, die Leute des Buches. Gott hat sich durch ein Buch geoffenbart. Im Anfang war das Wort, Johannes 1,1. Und das Wort ist sowohl geschrieben, und das geschriebene Wort hat nur eines zum Ziel. Das lebendige Wort, nämlich der Herr Jesus, zu offenbaren. Die Offenbarung beginnt, dass der Johannes sagt, letztendlich, er hat von Gott den Auftrag gekriegt, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu zu bezeugen. Also wieder der gleiche Gedanke. So wie der Herr Jesus im Wort Gottes dargestellt wird. Das ist eine Eingrenzung, eine ganz entscheidende. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt viele Jesuse. Laut 2. Korinther 11 gibt es einen falschen Jesus. Es gibt den Jesus der Mystiker, der nach Golgatha in Visionen noch blutet. Gibt es nicht. Laut Bibel blutet der Jesus, der auferstanden ist, der Bibel, nämlich der Sohn Gottes, nicht mehr. Er hat sein Blut ein für alle Mal ins Heiligtum getragen. Und in diesen Dingen kannst du diese ganze Verführung durchschauen. Was mir jetzt ganz wichtig ist, Gott zeigt uns hier, der Sohn, so wie es geschrieben steht und so wie er jetzt in der Offenbarung ist. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. So ist der Herr Jesus nach der Auferstehung. Und jetzt werden wir plötzlich einmal sehen, wie Gott seinen Sohn nach der Auferstehung sieht. Wir haben nicht mehr, so wie es in den Visionen manchmal geschieht, eine Person mit langen Haaren, mit einer Donnerkrone, wo Blut fließt, ist vorbei. Ein für alle Mal vorbei. Wir haben den Auferstandenen und Gott zeigt uns den Auferstandenen und nichts anderes. Jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt zeigt Gott, wie Jesus wirklich ist, wie er jetzt ist. Und da können wir ganz genau lernen, wir werden Jesus-Erscheinungen, Jesus-Offenbarungen haben, ohne Ende in der Endzeit. Wenn der Antichrist beginnen wird, die Leute zu täuschen. Wenn der falsche Prophet Zeichen und Wunder tun wird, ohne Ende, dann werden wir getäuscht werden. Drum bringt uns Gott jetzt bei, wie ist der Christus der Bibel? Wie ist er denn? So wie er geschrieben steht. Und zwar für diese Periode, die für uns wichtig ist, für diese Offenbarungszeit. So wie es in der Offenbarung geschrieben steht. Da müssen wir aufpassen. Also es ist ganz wichtig, dass man hier mal das Ziel Gottes sieht. Und zwar, ich lasse drum die Stelle weg, könnt ihr nachstudieren. Und jetzt schreibt er an die Gemeinde, und zwar in der Provinz Asia. Ich habe euch hinten nochmal so eine kleine Skizze drauf gemacht, einfach damit man sich das vorstellen kann. Das ist nichts anderes wie die heutige Türkei. Ich habe mal eine Studiereise zu diesen Gemeinden gemacht, die sind relativ eng beieinander. Also man kann die relativ einfach sich hier ansehen. Und das war alles die Provinz Asien, war vielleicht interessant für Bibelleser, die wissen wollen, was da Zusammenhänge sind. Es ist praktisch das Vorfeld, bevor die Galater kommen, Galatien. Es ist kurz vor den Galater. Und auch der Epheserbrief ist ja da, dann haben wir ganz wichtig Und das ist interessant, Pergamon, dort sieht man, wie Gott zum Beispiel bestimmte Götzebilder sieht. Er sagt, bei dir ist der Thron des Satans. Das war nichts anderes wie ein Altar vom Zeus. Und man sieht hier auch Philadelphia, Hierapolis, die Kalksinterquelle, die runterfließt und noch Laodicea und da ekelhaft lauwarmes Wasser hinterlassen. Da sieht man dann aus der Geschichte, was das ist. Auch der Kolosserbrief, das alles ist hier. Epheserbrief, Kolosserbrief, da sind wir im Umfeld. Gut, und er schreibt hier an diese Provinz Asien und Rom stand in der Antike und zur Zeit Jesu für die Welt. Das heißt, diese Offenbarung ist nicht so, wie Luther gesagt hat. Luther hat sich geirrt. Luther hat die Offenbarung nicht gemocht. Das ist bekannt. Und zwar hat er gesagt, sie judeize ihm zu sehr. Das heißt, sie sei zu jüdisch. Die ist aber gar nicht jüdisch. Sondern die Offenbarung ist eindeutig an die Gemeinde in Asien. Das war teilweise judenchristliche Gemeinde, aber großteils Heidengemeinde. Das heißt, die Offenbarung ist an uns geschrieben. Und die Bilder, selbst wenn sie aus dem Alten Testament sind, sind so, dass wir sie verstehen. Zum Beispiel, wer soll das Weib vom Tier sein wie die Europa? Das weiß jeder, was in der Geschichte auskennt. Die Frau vom Tier ist Europa. Ist ganz klar. Da sind wir mitten drin, und zwar bis zum Hals. Und er zeigt hier, es geht an das römische Weltreich, es geht zu den Heiden. Wir haben ja in der Apostelgeschichte 10,1 die Bekehrung des ersten Heiden, des Cornelius. Wir haben in der Apostelgeschichte 13,46 der Wechsel praktisch der Heilsgeschichte von Israel zu den Heiden. Und jetzt ist das Heil bei uns. Und das ist jetzt wichtig, das Reich Gottes besteht zum Großteil aus uns, aus Heiden. Und an die hat er geschrieben, man kann es in Epheser 2 nochmal nachlesen, ein Leib gebildet aus Juden und Heiden. Wisst ihr, drum ist das, ich betone das so stark aus einem ganz einfachen Grund, hinzugehen zum Beispiel und zu sagen, die ganze Offenbarung betrifft uns ab Kapitel 4 überhaupt nicht mehr, sondern nur die Juden, muss ich sagen, stellt die gesamte Einleitung auf den Kopf. Sondern es ist für uns die Heiden, ist keine Frage, für uns ist das geschrieben, dass wir verstehen. Gut, und jetzt schreibt er an sieben Gemeinden. Sieben ist immer die Vollzahl Gottes. Es gibt einen siebenfachen Gottesgeist, es gibt die sieben Gemeinden. Wenn man jetzt die Gemeinde mal anguckt, wir werden sie ja, so Gott will, studieren, jede für sich. Aber dann hat man interessante Zusammenstellungen. Die erste, die er nennt, ist Ephesus. Ephesus ist die Heimatgemeinde des Johannes. Ist euch das sehr aufgefallen, dass Gott zuerst zum Johannes redet, über die Heimatgemeinde. Das heißt, wenn Gott jetzt reden würde über die Gemeinde in Süddeutschland und es wäre jemand von uns hier, der die Offenbarung kriegt, dann würde über Albstadt reden. So müsst ihr euch das vorstellen. Er redet über Ephesus, über die Heimatgemeinde des Johannes. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Johannes zusammenzuckt ist. Am Anfang wahrscheinlich war er stolz, wo er gesagt hat, ich weiß deine Werke, ich weiß, wie du hingegeben bist, alles ist wunderbar. Und dann plötzlich kommt dieses furchtbare Urteil, du hast die erste Liebe verlassen. Also hier haben wir die formal hingegebene, gehorsame, treue Gemeinde, die aber die erste Liebe verlässt. Das heißt, die so in ihrem Religiösen aufgeht, dass sie der Herr vergisst. Die zweite, die wir haben, das ist die Smyrna-Gemeinde. Die Gemeinde in Smyrna, die war ja weit weg von denen alle, von Ephesus. Das ist die Gemeinde der Märtyrer. Die hat 10 Verfolgungen über sich ergehen lassen müssen. Und diese Gemeinde, das ist die leidende, die reine und die geistlich saubere Gemeinde. Und jetzt sage ich was ganz Bösartiges. Entschuldigung, wenn ich es mal so formuliere. Spurgeon hat ja ganz klar gesagt, es gibt keine reine Gemeinde, weil wenn er eintritt, ist sie nicht mehr rein. Da hat er recht gehabt. Das ist bei jedem von uns wahrscheinlich so. Die reine Gemeinde gibt es im Prinzip nicht. Aber die reinste Gemeinde, die Gemeinde, die am ehesten der reinen Gemeinde, wie wir sie in unseren Wunschbildern haben, nahe kommt, ist die Märtyrergemeinde. Wenn jemand spätet oder sagt, Herr, gib uns eine reine Gemeinde, schreit er noch Märtyrium. Das muss uns klar sein. In der Verfolgung nur ist eine Gemeinde rein. Das sieht man hier ganz klar. Und das Interessante ist, Gott redet nicht nur in der Offenbarung zu den Gemeinden, die reformbedürftig sind, sondern er redet auch zu den klarstehenden Märtyrergemeinden. Das heißt, es betrifft alle Gemeinden der Kirchengeschichte. Darum heißt es 7. Pergamus, die hingegebene gläubige Gemeinde, die aber eine falsche Lehre duldet. Heute habe ich in der Idea gelesen, da hat es mich wieder geschüttelt, mit den Katholiken eint uns die Ethik. Das Einzige, was euch noch trennt, ist die Lehre. Und ich denke, damit bist du radikal getrennt, vielleicht ohne es zu merken. Ein guter Heide ist ethisch genauso sauber wie ein Gläubiger. Da brauchen wir gar nicht reden. Aber in der Lehre ist der Unterschied. Was trennt uns von der Welt? Der Sohn Gottes. Das Blut Jesu Christi. Und hier hast du Pergamus, einfach die Gemeinde, die falsche Lehre duldet. Das ist eine böse Sache. Dann Thyatira, das ist die hingegebene, blühende, dienende Gemeinde. Die Gemeinde, da war unwahrscheinlich Action, wenn du das mal liest. Also ich war wieder neu erstaunt, wie positiv Thyatira gearbeitet hat. Da war was los. Aber sie hat ein Problem. Sie hat eine Prophetin geduldet. Sie hat eine Prophetin geduldet, das heißt, sie ging von der Offenbarung des Wortes weg und ging auf eine Nebenoffenbarung. Und diese Prophetin hat sie prompt, trotz aller Hingabe, trotz allem Engagement, in eine falsche Richtung geführt. Und Gott bedroht die Gemeinde mit dem Schlimmsten. Das heißt, er zeigt hier, es muss ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen allen diesen Dingen sein. Da kommt Sardis. Das ist die getäuschte Gemeinde. Die hat nach außen hin den Ruf, dass sie lebt und ist in Wirklichkeit tot. Das heißt, die hat alles, was man sich vorstellen kann. Die hat ein Zeugnis, die hat Gebet, die hat Rede, die hat Wortverkündigung, die hat missionarische Einsätze, die hat Gesprächsgeist, die hat alles, was man sich vorstellen kann. Ist in Wirklichkeit aber tot. Und dann kommt Philadelphia. Das ist eine kleine Gemeinde. Das ist aber eine kämpfende Gemeinde. Die nur zwei Dinge hat, und wenn ihr mal einen Blick dafür kriegt, für die Offenbarung, dann werdet ihr immer auf zwei Dinge treffen, durch die ganze Offenbarung durch. Jesus und das Wort. Und bei Philadelphia heißt, du hast das Wort bewahrt. Und dann heißt es zum Zweiten, du hast das Wort von meinem Kommen bewahrt. Das heißt, sie hat der Herr bewahrt und die Gemeinde. Und das ist das, was wie ein roter Faden durch die ganze Offenbarung durchgeht. Es wird sich alles entscheiden, wie ich zum Herrn Jesus stehe und wie ich zu seinem Wort stehe. Und Philadelphia ist das Musterbeispiel. Mittendrin eine ganz üble Situation. Wenn man am Herrn bleibt und am Wort bleibt, dann kommen wir durch. Und dann kommt Laodicea. Das ist natürlich, Laodicea ist absoluter Wahn. Sie ist verführt, sie ist schlau, sie ist getäuscht, sie ist eine Wohlstandsgemeinde. Sie proletet, ich bin reich, ich habe alles. Und Gott sagt, du bist so ekelhaft, dass ich dich ausspähen werde. Muss ich mal vorstellen. Das heißt, wir dürfen uns nie, und das ist eine ganz große Lektion, nie vom äußeren Schein täuschen lassen. Sondern müssen immer sagen, was ist dahinter? Was ist im Herzen? Was ist hinter der Kulisse? Nicht das Äußere, sondern was ist dahinter? Es kann sein, dass eine Gemeinde vielleicht sogar nach außen hin in einem Zustand ist, wo es so strahlend ist. Spielt keine Rolle, sondern es muss innen drin sein. Wenn ihr das jetzt einmal seht, das Ausgewogene ist wie ein Bild. Stellt sich vor wie ein Bilderrahmen. Du hast überall, du machst jetzt so, wie sagt man, ein Webbild. Erstens, Gott sagt, schreibe den Formellen, die alles richtig machen. Ihr dürft ja die erste Liebe nicht vergessen. Schreibe den Märtyrer, halte durch, weil du bist in meinem Wille. Wisst ihr, wir sind inzwischen so weit, dass wenn ein Martyrium kommt, da man schon denkt, die steht nicht richtig. Also so weit geht dann das Wohlstandschristentum. Pergamus, da zeigt er die Gemeinde und sagt, du darfst keine falsche Lehre dulden. Er sagt ihnen, du darfst nicht vom Wort Gottes weggehen bei Thyatira. Bei Sardis sagt er, kein Schein, sondern Sein. Kein falscher Schein. Philadelphia, da zeigt er, wenn man im Wort bleibt und bei Jesus, dann kommt man durch. Und Laodicea sagt er, ja, nicht täuschen lassen von äußeren Dingen. Das heißt, in das Umfeld redet er die gesamte Christenheit an und gibt ihnen praktisch einen Blick, wie man durch diese Insel geht. Und jetzt ist was Interessantes. Mir gefällt der Johannes irgendwo. Und er schreibt es so irgendwo dezent. Und zwar, er sagt dann, und als ich mich umwandte. Ich habe schon festgestellt, die Gläubigen sind edle Menschen. Ich habe es gesehen, wenn wir bei der Bibelübersetzung versucht haben, den genauen Urtext, wir haben ja wirklich gekämpft bis aufs Blut, dass man genau den Urtext abbildet. Aber ich habe manchmal festgestellt, manchmal hat auch das edle Empfinden des Menschen eine ganz brutale Formulierung von Gott her geglättet, wenn man gesagt hat, so wüst würde Gott nicht reden. Aber er redet manchmal so wüst. Und es ist gelungen, ein paar dieser ganz harten Redewendungen stehen zu lassen in der neuen Schlacht. Also ich stehe noch. Und hier ist eigentlich ein Wort, ich wandte mich um.
Und das ist brutal.
Das ist dasselbe Wort wie Bekehrung in der Apostelgeschichte 26, 18, dieselbe Wortwurzel.
Das heißt, das sagt er praktisch, ich habe dasselbe erlebt wie bei der Bekehrung. Eine vollkommene Kehrtwendung. Eine Umkehr als Gläubiger. Das heißt, ich habe mich innerlich vollkommen so vom Herzen her umwenden müssen wie bei meiner Bekehrung. Also ich glaube nicht, dass Gott hier das gleiche Wort mit ohne Absicht benutzt. Ich wandte mich um. Also wenn jetzt hier einer formell übersetzt und sagt, in Apostelgeschichte 26, 18 schreibe Bekehrung, hätte er hier auch schreiben können, ich bekehrte mich. Aber nicht, dass man mich richtig versteht, nicht das zweite Mal bekehrt, sondern der gleich radikale Akt wie bei der Bekehrung dreht er sich um und wendet sich Gott wieder zu. Das heißt, da passiert beim Johannes was Ungeheures. Das werden wir nachher sehen, wenn man in die Tiefe geht, wenn man zum nächsten Teil kommt, wo er seinem König begegnet. Was mir jetzt ganz wichtig ist, er dreht sich rum, das heißt, er erlebt so eine innere Umkehr und in dem Moment sieht er. Wisst ihr, was interessant ist? Er war auf Patmos. Das ist wunderschön für die Landschaft. Er hat viele Dinge gesehen. Wisst ihr, was er aber nicht gesehen hat? Er hat Jesus nicht gesehen. Er muss sich erst umwenden, dass er wieder sieht. Er hat die Gemeinde nicht mehr gesehen. Er muss sich erst umwenden, dass er Gemeinde wieder sieht. Und in dem Moment, wie Gott zu ihm redet, wie auf dem Berg Tabor, noch passiert es. Es ist etwas Herrliches. Er sieht mit einem Schlag. Jetzt hätte ich, wenn ich es geschrieben hätte, ich jetzt anders gemacht. Das sage ich ganz ehrlich. Ich hätte zuerst Jesus gezeigt und dann die Gemeinde. Aber er zeigt zuerst die Gemeinde. Weil ich nehme da im Rahmen der Gemeinde offenbart. Und das ist was die wenigsten erkannt haben. Es ist zwischen mir und Gott immer eine Privatsache. Aber selbst der Nikolaus Graf von Zinzendorf hat etwas ganz nüchtern gesagt in seiner altdeutschen Sprache. Ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinde. Es ist einfach der Leib, es ist ein Stück Jesus. Das heißt, die Gemeinde ist der Leib. Und wenn wir das Haupt haben, dann haben wir auch den Leib. Und er zeigt uns hier den Leib und das Haupt, beide zusammen. Jetzt zeigt er die Gemeinde. Und zwar, er zeigt sie ihm in Form eines goldenen Leuchters. Und jetzt kommen wir zum ersten Symbol der Offenbarung, das wir entschlüsseln müssen. Und zwar, wenn man Offenbarung 1,20 einfach ein bisschen vorrutscht in unserem Text, dann legt die Bibel sich wieder selber aus. Sie sagt, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden, also die Vollzahl der Gemeinde. Das heißt, der Leuchter ist ein Symbol für die Gemeinde. Habt ihr übrigens gewusst, dass Israel, als sein Staat gegründet hat, dass ein ziemlicher Streit war, da steht jetzt ein Judenstern drin. Aber in Wirklichkeit war auch diskutiert, dass das Symbol praktisch nicht der Judenstern sein soll, sondern der Leuchter. Es hat eine tiefe Symbolwirkung von Gott her. Gott hat verhindert, dass Israel den Leuchter in sein Wappen bekommen hat, weil sie haben den Leuchter noch nicht. Sondern er hat ihnen den Stern reingesetzt, dass sie wissen, aus 4. Mose 23, sie warten noch auf den Stern aus Jakob. Darum ist der Judenstern in der Flagge von Israel drin. Wenn er mal die Symbolik anguckt, blau-weiß, und guckt mal die Kleider des Hohepriesters und alles, wie Gott das gemacht hat, als Stiftshütte, dann versteht ihr, dass hier was, ohne dass die Leute, die das gemacht haben, nur raue Ahnung hatte, was er macht. Das hat Gott gesteuert hinter der Kulisse. Und ich habe schon oft gedacht, mir wäre es viel lieber gewesen, sie hätte den Leuchter gehabt. Nein, Gott hat den Stern reingemacht, hat gesagt, ihr habt noch keinen Leuchter. Weil das Heil ist noch nicht bei den Juden. Es geht erst nach der Entrückung zu den Juden. Das ist, muss uns klar sein. Gut, und er zeigt hier einen Leuchter. Und jetzt kommt die kleine Offenbarung. Wisst ihr, was die kleine Offenbarung ist? Ich habe mir schon überlegt, ob ich sie nochmal rausdrucken soll oder irgendwo für mich nochmal extra. Ich will jetzt nicht sagen, hinter ein Heft, aber die kleine Offenbarung ist der Zacharia. Ist nicht nochmal sonst, gut, es hätte auch das letzte Buch sein können, aber es ist halt das zweitletzte. Und der Zacharia ist die Offenbarung des Alten Testamentes. Der Großteil dieser Bilder aus unserer Offenbarung kommen aus dem Zacharia. Wenn wir jetzt aufschlagen, Zacharia 4, jetzt haben wir unseren Leuchter, jetzt machen wir einen Exkurs, schwenken wir ab von unserem Text und gehen rein in den Leuchter. Fällt euch die Parallele auf, da kam der Engel wieder, der mit mir redete. Zum Schreiber, zum Zacharia redet ein Engel und gibt ihm Offenbarungen, zum Johannes redet ein Engel und gibt ihm Offenbarungen. Das ist also gleiche Ebene. Jetzt heißt es, der zu mir zu reden pflegte und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Was Ähnliches. Der Johannes hatte falsche Stellung und der Saria ist eingeschlafen. Also ihr merkt, das sind so ähnliche Vorgänge. Das scheinbar, wenn Gott sich offenbaren will, muss er immer die Leute zuerst aufwecken, umdrehen oder muss ihnen nahe treten. Und er fragte mich, was siehst du? Fällt euch was auf? Alles, was er sah. Das ist genau das Gleiche. Das ist wieder Offenbarung. Er sieht. Der Johannes sieht, der Saria sieht. Der Johannes dreht sich rum. Was sieht er? Ein Leuchter. Schlagartig. Der Saria praktisch wacht auf, sieht, was sieht er. Ich schaute und siehe da, ein Leuchter. Und jetzt kommt die Offenbarung des Leuchters. Jetzt wird dieser Leuchter, der in der Offenbarung, in der großen Offenbarung, kurz stichwortartig beschrieben ist, wird im Saharia, in der kleinen Offenbarung, minutiös, ganz genau beschrieben. Die Offenbarung sagt dann, so ist die Gemeinde. Und jetzt siehst du etwas. Siehe da, ein Leuchter. Und dieser Leuchter, der war ganz von Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die auf dem Leuchter saßen. Zwei Ölbäume dabei, einer zur rechten des Ölgefäßes, der andere zur linken. Ich möchte hier geschwind stoppen. Diese zwei Ölbäume sind die zwei Ölbäume aus der Offenbarung 11. Ich möchte mal nicht vorgreifen, was das ist. Lassen wir es mal offen. Wir werden studieren. Und ich antwortete und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach, weißt du nicht, was das bedeutet? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu ihm, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es lautet, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Spricht der Herr der Heerscharen, wer bist du, großer Berg, das ist die Sünde, vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden und er wird den Schlussstein hervorbringen unter dem Zuruf der Menge, Gnade, Gnade mit ihm. Das heißt, hier ist die große Offenbarung, er sagt, wenn der Leuchter kommt, dann wird der Leuchter, praktisch die, zum Leuchter gehören, bei denen ist der Berg weg, das ist die Sünde weg. Es wird geschehen letztendlich und das ist von letzter Bedeutung, es wird geschehen, und zwar durch den, der der Schlussstein ist. Nicht nur das Fundament, sondern auch der Schlussstein, der alles zusammenhält, nämlich Jesus. Und seine Botschaft, sein Zuruf an die Menge auch der Völker wird sein, Gnade, Gnade, die doppelte Gnade. Das Blut für die Sünden und das Kreuz für die Sündenatur, die doppelte Gnade Jesu Christi. Und da sieht man schon die volle Botschaft vom Leuchter. Wenn wir den jetzt ein bisschen näher angucken, dann sehen wir etwas. Und zwar, der Leuchter ist die Gemeinde. Ich lese Epheser 1, 22. Dort sieht man nochmal eine Beschreibung. Wisst ihr, und jetzt, ich habe einfach euch bitte, versetzt euch in die Zeit 90 nach Christus. Denkt, ihr seid auf Patmos. Denkt, ihr seid bei den Epheser. Wem schreibt Gott das Geheimnis des Leuchters, die Offenbarung der Gemeinde? Der Gemeinde in Ephesus. Und wer war in Ephesus? Der Johannes, der Schreiber der Offenbarung. Das sind Zusammenhänge. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der Leuchter im Epheserbrief so beschrieben wird. Es war Johannes seine Gemeinde. Es war die Gemeinde der Epheser. Und dort schreibt er bei 22... Und er hat alles unter seine Füße getan und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Hier siehst du, Ephesus, das steht auch für die Vollordnung. Und dieser Leuchter, der ist von Gold. Und jetzt kommen wir die reine Gemeinde. Es gibt nämlich eine reine Gemeinde, die hat bloß ein Problem, die ist jetzt sichtbar. Die reine Gemeinde, die ist im Himmel. Könnt ihr euch erinnern, am Sonntag hat der Harald doch so ein Zitat, so vorsichtig gebracht, wo er gesagt hat, im Himmel kennt man Pfäffinger und so. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Ich erzähle es euch mal. Wenn er da wäre, würde er wahrscheinlich lachen. Wir haben einen Prediger gehabt, den hat der Harald nicht besucht. Seine Versammlungen. Das war unser Lieblingsprediger, also zumindest mein Lieblingsprediger. Das war ein sehr emotionaler Prediger. Und dieser Prediger, der hatte mal eine Verkündigung begonnen. Mit folgenden Worten. Er hat sich ja vorstellen wollen, er hat ein bisschen so Eigenarten gehabt. Einmal hat er gesagt, Sie kennen mich noch nicht, Sie werden mich jetzt gleich kennenlernen. Hat er mit Prediger angefangen. Gell? Also er war ein bisschen ein Sonderling. Aber er hat dann einmal Prediger gesagt, hier kennt man mich nicht. Dann ist er ganz still geworden und hat gemerkt, dann war er fasziniert von dem Gedanken und hat gesagt, aber im Himmel bin ich bekannt. Und von dem kommt es her. Im Himmel ist er bekannt. Und das ist das, was hier ist. Die Gemeinde, die wahre Gemeinde ist im Himmel bekannt. Im Himmel ist keine Frage, ob einer bekehrt ist. Da ist ganz klar, wer wiedergeboren ist. Nur die zum Leib Jesu Christi gehören. Und Gold. Drum ist die ganze Stiftshütte und der Tempel aus Gold gewesen. Es war der Bretter. Das ist ein Symbol für die menschliche Natur. Der Baustoff war letztendlich bei der Stiftshütte Bretter. Holz. Das ist ein Bild für die menschliche Natur. Das war mit Gold überzogen. Das heißt, dieser Mensch, der noch die alte Natur hatte, wird mit Gold überzogen, er wird wieder geboren. Und aus dem baut Gott der Tempel die Stiftshütte. Und darum ist der Leuchter aus Gold. Alle wahren Angehörige des Leuchters gehören zum Leib Jesu Christi und sind letztendlich Glieder des Leibes Christi. Und das ist die reine Gemeinde. Das zeigt uns hier. Dieser Leuchter, von dem die Bibel hier redet in der Offenbarung, ist die reine Gemeinde, ist die wahre Gemeinde hinter der Kulisse. In unserer Ortsgemeinde ist das nicht sichtbar, weil niemand außer Gottes Herz sehen kann. Man hat immer viele Leute, wo du immer sagst, ich gehe davon aus, dass die es, wo es bezeugen, da wieder geboren sind. Aber du weißt es nie hundertprozentig. Um beurteilen, ob jemand wiedergeboren ist, musst du ihn kennen. Du kannst auf Oberfläche nicht beurteilen. Das ist auch gar nicht unser Problem. Das ist im Haus eine Sache. Aber wichtig ist, die Gemeinde besteht aus diesem goldenen Leuchter. Und jetzt ist was Interessantes. Ich habe ein Bild. Ich habe mir überlegt, ob ich es mitbringen soll. Aber ich habe es nicht mitgebracht. Aus dem Grund, weil da steht Name drauf und Sache, die ich nicht verbreiten möchte. Also der, wo das gemacht hat, ist ein bisschen extrem. Ist ein Architekt aus Zürich. Da wissen die meisten, wo ich es nicht gebracht habe. Und da ist Folgendes. Aber das ist eigentlich gezeichnet, und man kann das zeichnen. Der hat den Leuchter gemalt und hat gesagt, da drüber ist ein Gefäß. Nämlich das Ölgefäß. Ist uns das eigentlich klar, dass über der Gemeinde, von Gott her, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, wie im Gefäß, wie im Behälter installiert ist. Dass die Gemeinde überhaupt nicht denkbar ist ohne die Wirkung des Heiligen Geistes. Dass hier die Vollwirkung des Heiligen Geistes drüber ist, die ganze Zeit drüber ist. Und dass hier letztendlich dann Ölgefäße sind. Das heißt, dass hier Gießrohre sind, dass du vom Heiligen Geist her dauernd Leben in eine Gemeinde hineinfließt, in die Gemeinde Jesu Christi. Und dass drum der Herr Jesus sagt, bleibet in mir wie der Weinstock. Reben hat. Wenn man die Leitung unterbricht, dann stirbt das Glied ab. Drum muss dauernd vom Heiligen Geist her eine reine Leitung sein. Drum müssen wir dauernd in der Buße leben, in der Reinigung. Dass der Herr Jesus diesen Zustrom der Gnade, diesen Zustrom des Heiligen Geistes in die Gemeinde hineinlaufen lassen kann. Drum haben wir Gießrohre, drum haben wir diese Gefäße. Und was ist die Wirkung des Leuchters? Was hat denn der Leuchter für einen Sinn? Ein Leuchter hat doch nur Sinn, wenn er leuchtet, oder? Das sehen wir heute in den alten Schlössern, das wunderbare, so Lüster, so Leuchter und so Zeugs. Bloß es taugt ja nichts mehr, wenn es kein Licht gibt. Das ist ja bloß schön zum Ansehen. Der Leuchter der Offenbarung und der Leuchter aus dem Sahara, ja, der soll Licht haben. Und die Bibel sagt hier, der hat sieben Lampen. Das heißt, der siebenfache Gottesgeist, der Heilige Geist, will, dass diese Lebensfunktion, ihr seid das Licht der Welt, um das geht es nämlich. Dass das passiert durch die Gemeinde. Und das soll auch in der Offenbarung passieren. Und jetzt haben wir hier praktisch das Ölgefäß, sieben Lampe, wir sind das Licht der Welt, Matthäus 5, 14. Wir haben sieben Gießrohre, das heißt, durch die Gemeinde geht dieser Segenskanal. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Wir sind der Segenskanal Gottes. Wir sind berufen, ein Segen zu sein. Ich lese uns mal 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erorben. Wer die Berufung von Gott, Segen zu bekommen, in unendlicher Fülle und gleichzeitig sind wir drum in der Lage, auch diesen Segen weiterzugeben. Das ist das Ziel. Wir sollen wirklich, sagen wir, angeschlossene Lampe sei an diesen Gießrohren, dass der Heilige Geist durch uns Säge bewirken kann, dass er Gnade bewirken kann. Nämlich diese Gnade, diese Doppelbotschaft des Kreuzes, die sollen wir ja weitergeben. Und die kann nur passieren, wenn wir selber Gnade haben. Das heißt, wir selber müssen in der Gnade stehen, dass die Doppelbotschaft bei uns persönlich wirkt. Und darum sagt er am Schluss, und das ist von letzter Bedeutung, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, das ist eben das, ich verzweifle manchmal fast, ich weiß nicht, warum die Gläubigen das nicht begreifen. Ich komme aus dem Management einer Bank. Wenn jemand von Schulungen und von Tricks und von den Sachen die Nase voll hat, dann ich kann es nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Ich bin froh, ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo mich niemand mehr schulen will. Das ist wunderbar. Jetzt schule ich die Leute, aber ich schule die ganz anders mit, ich glaube. Das läuft ganz anders ab. Ich bin nämlich mit denen gegenüber ganz normal, ich mache keinen so Zirkus. Und das ist das Problem. Nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Wir müssen auf den Herrn vertrauen, dass er was macht. Es ist letztendlich so, wir sind nur Gefäße. Wenn man das alte Lied gesungen, nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Wir sind nur Gefäße, die durch die Kraft Gottes dann letztendlich funktionieren. Wenn der Kanal da ist, das Gießrohr und die Lampe da ist und der Heilige Geist fließt, dann macht der Heilige Geist Folgendes. Ist euch das klar? In eurem Herzen ist eine Gabe, mindestens eine bei jedem. Ich habe ja mal bewiesen, dass mindestens jeder drei hat. Aber eine ist die wirksame, zwei sind da, die dritte ist die wirkungsweise. Jeder hat mindestens eine Gabe. Wenn der Heilige Geist hineinfließt, dann betätigt, ich sage es mal hart, Gott diese Gabe. Da hat mein Prediger gesagt, ich bin die Posaune und Gott bläst sie. Ist gar kein dummer Vergleich. Er hat was Falsches gemeint, der Mann war daneben, aber die Idee ist die dumm. Das heißt, in dem Moment beginnt der Heilige Geist die Gabe, die er mir das Herz gegeben hat, anzuwenden. Aber es geschieht nicht durch Tricks, nicht durch Schulung, nicht durch Entwickler, sondern es geschieht durch die Wirkung des Heiligen Geistes im Herzen, wo es ausgelöst. Und das ist das, was der Leuchter prägt. Nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch den Geist. Wisst ihr, und man darf auch aus lauter Angst vor Verführungen wie Pfingst und charismatische Bewegung, darf man nicht beginnen, sich der Wirkung des Heiligen Geistes zu verschließen. Ist auch falsch. Sondern wir müssen offen sein, da wo Gott wirkliche Geisteswirkungen gibt, da nehmen wir uns mit Freude natürlich an. Wir wollen bloß die Fälschung nicht, aber das wollen wir natürlich. Wisst ihr, und jetzt hat er doch uns hier durch das Bild, und Gott hat ja gewusst, dass wir der Zacharia haben. Jetzt haben wir doch hier schon ein wunderbares Bild, wo du letztendlich unterm Strich sofort siehst, was er diesen Gemeinden sagt. Wenn du jetzt wieder unsere sieben Gemeinden nimmst und du guckst den siebenfachen Schaden an, dann bist du genau bei dem, was der Zacharia sagt. Der hat genau hier nicht aufpasst. Ich brauche doch keine Prophetin, wenn ich das Wort Gottes habe. Die Bibel sagt, jeder Gläubige hat den Geist der Weissagung und das Wort ist das Wort der Weissagung. In dem Moment, wenn der Heilige Geist wird, dann wird durch das Wort Gottes Weissagung geschehen. Ist gar keine Frage. Das Wort Gottes hat die Wirkung. Und wenn ich mir das bewusst bin, es geschieht durch den Herrn. Ich kann noch so fleißig sein, wenn es nicht vom Herrn gewirkt ist. Paulus sagte mal, ich würde nicht wagen zu sagen, was ich getan hätte, wenn es der Herr nicht gewirkt hätte. Das ist nämlich der Zustand der Mangel der ersten Liebe. Das ist genau das. Und jetzt sagt doch die Bibel uns praktisch was. Wenn man das jetzt einmal übersetzt in den Alltag, so wie es dem Teufel gelungen ist, ganz sanft, die Johannes in eine falsche Stellung zu kriegen, wird er versuchen, die Gemeinde, diese sieben Gemeinde, jede auf ihre Art, in eine falsche Stellung zu kriegen. Dann hat er sie nämlich. Dann kann er sie ausschalten. Und wir müssen zurückkehren zum Leuchter. Was zeigt denn Gott am Johannes? Er hat ihm kein Gemeindeprogramm, kein Trick, dass er gesagt hat, das Bußprogramm. Da kommen immer die Propheten von Amerika und sagen, jetzt ist das Bußprogramm, jetzt sind es die Männer, die ihre Versprechen halten. Das andere Mal sind es die Männer, die immer treu ihre Sünde bekennen. Es ist alles menschlich. Sondern er zeigt ihm nur eins. Er sagt nur, der Leuchter. Und in dem Moment, wie der Johannes den Leuchter sieht, wie er wieder den Blick hat für nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, wie er wieder die Gießrohre sieht, wie er begreift, was ist eigentlich die Gemeinde. In dem Moment, wie er das sieht, was sieht er denn? Dann sieht er Jesus. Dann sieht er den Herr. Und ich lese jetzt nochmal im Vorgriff, wir kommen dann nachher dazu. Und inmitten der sieben Leuchter einen, der einem Sohn des Menschen glich. Das ist nämlich das Entscheidende. Sobald man den Blick wieder für Gemeinde hat, also für die richtige Gemeinde, für das Echte, was Gott will, hast du einen Blick für Jesus. Das ist herrlich. Und dann ist Jesus im Mittelpunkt, weil es nichts anderes mehr gibt, weil alle Gemeindeaktivität auf Jesus hin steuert. Luther hat einmal gesagt, alles was Christum treibt, das ist gar nicht so dumm. Dann ist Jesus allein. Und das ist das, was ihm Johannes gefehlt hat. Er ist durch diesen Kampf ist er abgerutscht. Bösartig, das war der Teufel. Und jetzt kommt Gottes Herr Gnade und redet ihn an. Und dann sieht er, wie der Zacharia, beide haben gesehen. Was sehen beide? Der Leuchter. Und hier sagt der Leuchter, ist die Gemeinde. Und Zacharia sagt, der Leuchter hat Merkmale. Da ist der Heilige Geist drüber, Gießrohre, Lampe.
Der Herr wirkt in die Gießrohre rein, die Lampe brennt und dann beginnt letztendlich Gnade, Gnade. Dann bekommt die Vollbotschaft des Evangeliums, dann kommt es zur Wirkung. Wenn man das jetzt anguckt, dann sieht man, du siehst dann das Zentrum der Gemeinde. Wir hatten vorher die erste Stelle gelesen, Epheser 1, 22. Im Zentrum der Gemeinde steht der Herr Jesus. Wiederum, und vergesst nie, wenn ihr lest, der Epheserbrief, da könnte man auch drüber schreiben, Epheserbrief, Klammer, wenn man jetzt so Bibel druckt wie wir, wo man ja lauter Hilfsmittel macht. Eigentlich haben wir das versäumt. Müssen wir drunter schreiben, unter Epheserbrief, Gemeinde des Jüngers Johannes, Komma, und Maria, der Mutter Jesu, dort haben wir auch gewohnt. Das Haus Mariens ist nicht in Loreto in Italien, ist nicht durch Engel umeinander getragen worden, sondern ist in Ephesus, da war ich nämlich schon drin. Das ist ein ganz normales Haus. Und da hat der jüngere Johannes mit der Maria gewohnt, genau wie der Herr Jesus befohlen hat, oder er hat es mir nicht befohlen, er hat es bloß gesagt, hier, du musst dich um Maria kümmern. Genauso wie der Auftrag Jesu war, hat er das Haus geführt. Und der Johannes hat mit der Maria zusammen in Ephesus als Bischof dieser Gemeinde gelebt. Und der Epheserbrief ist wiederum der Brief der Gemeinde. Und wenn man jetzt weiterguckt, 2, 19 bis 22, jetzt führt das nur näher raus. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und jetzt kommt das Unwahrscheinliche. Wir haben keinen Tempel in Jerusalem. Ich sage euch ganz ehrlich, der Tempel in Jerusalem ist mir völlig egal im Vergleich zu meinem Tempel. Ich habe nämlich einen Tempel in mir, nämlich der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel ist für mich entscheidend. Das ist immer der Streit, wo das in Jerusalem einen Tempel baut. Und das ist mir eigentlich egal. Wehe aber, wenn in mir keiner gebaut wird. Wisst ihr, der Mensch ist immer so, sagt Jerusalem ist weit. So wie der Wilhelm Busch gesagt hat. Hat er mal ein paar gefragt, hat gesagt, für wen gehst du auf die Straße demonstrieren? Sagt er, für die Kulis in Shanghai. Hat gesagt, Moment, ich hätte mal eine Frage. Weißt du, mit deinem Nachbar, dem geht es gerade die Abstreit, sagt er. So ist der Mensch. Für die Kulis in Shanghai demonstriert er, mit seinem Nachbar hat er Streit. Ein so ist der Mensch, auch geistlich. Der Tempel des Heiligen Geistes ist unser Herz. Und wir zusammen beleuchtete Leuchter. Je mehr unsere Herzen leuchtet, je mehr brennt der Leuchter der Gemeinde. Und das will Gott. Und was für mich ganz entscheidend ist, Offenbarung 2, Vers 1. Wo ist Jesus? Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der goldenen Leuchter wandelt. Der Herr Jesus ist in unserem Herzen. Er wandelt zuerst einmal in meinem Leuchter, in meinem Herzen, in meinem Tempel. Aber dann ist er gegenwärtig, wenn die Gläubigen sich treffen, in der Gemeinde, in dieser unsichtbaren Gemeinde ist er gegenwärtig. Das heißt, er ist da dauernd da. Er bewegt sich, er wandelt. Wisst ihr müsst euch bewusst sein, wenn wir uns treffen, wenn zwei oder drei sich treffen, ist der Herr Jesus da. Genau wie er verheißen hat, wenn es der Leuchter dann ist in dem Moment. Und darum ist es so wichtig, dass wir die richtige Stellung haben. In 2. Korinther 6, 16 sagt er, ich will in ihnen wohnen. Ihr kennt die Stelle, soll ich sie lesen, das ist nämlich wichtig. Das ist wieder die Doppelfunktion des Leuchters. 2. Korinther 6, 16, da sagt er, ich will in ihnen wohnen, das ist der Tempel des Heiligen Geistes, das Herz, und unter ihnen wandeln, das ist der Leuchter. Das heißt, Gott ist gegenwärtig in mir und in unserer Gemeinschaft, in der Gegenwart, wenn wir beieinander sind. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, wer heute Abend hier ist? Wir sehen ihn nicht, aber er ist da, weil er im Leuchter wandelt. Der Jesus ist da. Laut Bibel ist er da. Wo Leuchter ist, wo gemeint ist, wo Gläubige sich treffen, ist da Jesus gegenwärtig. Geschwister, sind mal ehrlich. Wenn ich immer in meinem Bewusstsein hätte, dass der Jesus hier ist, dann würde ich wahrscheinlich manchmal anders benehmen, oder? Sind wir einig? Oder? Sind wir ehrlich? Also wenn du immer gegenwärtig bist, der Herr Jesus ist jetzt gerade da, wirst du dich anders benehmen. Und wenn du den ganzen Tag, von morgens bis abends, bewusst wärst, in deinem Herzen ist ein Tempel des Heiligen Geistes, und der Jesus ist auch die ganze Zeit da. Also ich behaupte zumindest bei meiner Hauptsünde, ich habe zwei Sündenquellen, wo ich ganz anfällig bin, zumindest wäre dann bei mir zwei Sachen ein bisschen anders. Es würde manches Wörtlein nicht rausrutschen. Ich habe auch die Krankheit, ich habe mal einen Bruder zu mir gesagt, hat gesagt, wenn uns drauf, wenn du dann gefragt hast, wie war es denn, hat er gesagt, heute war ein Tag, Maul, was hast du auch geschwätzt. Und wisst ihr, Gedanke und Mund, das sind so meine Haupt, einfach so wie der Mensch halt so ist.
Wisst ihr, und wenn wir uns das bewusst werden, er ist in uns, wandelt in uns und er wandelt in unserer Mitte. Aber das ist Gott uns ja so wie im Johannes. Das ist, manchmal wird es versandet und dann muss man wieder ausrichten, dann muss man wieder in die richtige Stellung kommen. In Kolosser 1, 25 betont er nochmal, die Herrlichkeit bedeutet Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, er ist dort der Grund fürs Haus Gottes. 1. Korinther 3. Und 1. Petrus 2, Vers 4, Vers 7 nochmal das ganze Bild beschrieben. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Und jetzt lasst euch auferbauen, sagt er dann. Wir kommen zum Stein, wir kommen zum Herr Jesus, wir kommen zum Leuchter und jetzt sollen wir leuchten. Und dazu müssen wir auferbaut werden. Und das ist der Grund für alles, was in der Gemeinde geschieht. Und dann kommt eigentlich mein Lieblingspsalm. Und den kann ich nicht zurückstellen. Weil dieser Psalm zeigt, was passiert, wenn der Leuchter funktioniert. Wenn die Gießrohre fließen. Wenn die Lampe brennt. Wenn die Gläubigen ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Wenn der Herr Jesus in Mitte der Gemeinde wandelt. Wisst ihr, was dann ist? Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen. Wie das feine Öl auf dem Haupt. Ins Haupt ist der Herr Jesus. Das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, und dort ist die Hilfe, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Dort bekehren sich auch Leute wirklich. Dort ist dann geistliches Leben, und dort ist letztendlich das, was Gott uns geben wollte. Ich fasse nochmal zusammen. Die Offenbarung ist zuerst ein Buch, die der Herr Jesus offenbart. Und diese ganze Endzeitabläufe haben nur mit dem zu tun, wie wir zum Herr Jesus stehen. Und hier zeigt uns der Johannes, der ein Mitgenosse war, wörtlich heißt das Teilhaber, das ist ein Geschäftsausdruck von der Welt, das ist wie bei der GmbH, ist ein Teilhaber, so ist das Wort, der ein wirklicher Teilhaber im Reich Gottes ist. Er bringt uns bei, es geht ums Reich Gottes, es geht ums Ausharren, es geht um diese Drangsal, es geht um unsere Haltung. Und jetzt kommt er im Geist, sieht er diese Periode des Tages des Herrn, dieses Ende, diese schlimme Zeit. Er sieht jetzt, wo es hingeht. Und jetzt redet Gott zu ihm. Das Interessante ist, in dem Moment, wie Gott zu ihm redet, merkt man ganz deutlich, dass er eine falsche Stellung hatte, dass er zerrieben war. Und in dem Moment, wie er merkt, dass das falsch war, dreht er sich um und die Bibel sagt mit dem Wort, das ist wie Bekehrung. Und er dreht sich rum und sieht er dann den Leuchter. Wenn man den Leuchter sieht, dann sieht er die Gemeinde und dann sieht er in Mitte der Gemeinde, sieht er der auferstandene Herr, der hier wandelt. Und dann hast du letztendlich auch die Botschaft an diese sieben Gemeinde. Er sagt, das ist die Fülle der Christenheit und da sitzt letztendlich die Falle. Es muss laufen wie in Sacharja 4. Und ich bitte euch nochmal, lest Sacharja 4, lest es öfters. Ihr werdet es noch bitter brauchen, wenn wir in Kapitel 11 kommen. Dann sind wir froh über jede Zeile, die man versteht. Lässt Sacharja, lässt das ganze Buch Sacharja, es ist die kleine Offenbarung. Und da sieht man etwas, so wird Gott uns durchbringen, das ist doch kein Zufall, dass er dann ganz, ganz, ganz viel darauf verwendet, zu zeigen, wie die Stellung im Sohn Gottes gegenüber sein soll. Dass er dann nochmal ganz klar sagt, so, jetzt geht es an die sieben Gemeinde und dann greift er jede raus. Und dann behebt er zuerst einmal den Schaden endzeitlich. Und dann kommt der Blick in den Himmel, dass wir ja nicht vergessen, wo wir eigentlich hinwollen, in den Himmel. Und dann erst kommt der Tag des Herrn. Dann erst kommt diese Periode. Gut, ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und der Jesus möchte dir einfach danken, dass du inmitten der Gemeinde wandelst, aber dass du in unser Herzen wohnst und du siehst, wie schändlich es oft ist, wie wir Gläubige sind, angesichts dieser herrlichen Tatsache, dass du in uns Wohnung gemacht hast durch den Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du trotzdem in unserer Mitte wandelst, dass du die Gemeinde baust und dass du uns auch einen Blick gibst, wie im Johannes, für die Endzeit, für die Probleme, aber auch für unsere Stellung. Gib uns ein Herz wie beim Johannes, dass wenn uns der Vater im Himmel erredet, dass wir dann bereit sind, wie bei ihrer Bekehrung, so gehorsam und so radikal umzukehren, uns dir und der Gemeinde zuzuwenden, ein wirklicher Kanal zu sein, dass du durch dein Heiliger Geist und nicht durch Heer oder Kraft wirken kannst, dass du uns dann als Werkzeuge benutzen kannst, dass letztendlich dieser Zuruf der doppelte Gnade auch in dieser Welt noch geschehen darf. Danke dir einfach, dass du uns durchgebracht hast bis zur Stunde der du das gute Werk angefangen hast, du wirst es vollenden auf deinen Tag, und dafür danke ich dir. Amen.
Amen.
Amen.